In seiner Baracke an der Friedhofsmauer hört es der Totengräber klopfen. Er ist schon alt, von kleiner Statur und mit krummen Beinen, geht gebeugt und hat die Andeutung eines Buckels über einem Schulterblatt. Ein deutscher Akzent klingt mit, wenn er spricht. »Herr Winge?«
»Ja.«
»Mein Name ist Dieter Schwalbe. Sind Sie hier, um sich den Toten anzusehen? Sie haben bis Sonnenaufgang Zeit. Der Pfarrer will ihn bis zur Morgenmesse unter die Erde bringen.«
»Weisen Sie uns den Weg.
Einen Augenblick bitte.« Schwalbe zündet mit Hilfe eines Spans zwei Leuchten an und wedelt das Hölzchen wieder aus. Auf dem Tisch streicht sich eine wohlgenährte Katze mit der abgeleckten Pfote über den Kopf. Schwalbe drückt Kardell ein Licht in die Hand, zieht die Tür hinter sich zu und übernimmt hinkend die Führung. Am anderen Ende des Friedhofs steht eine gemauerte Halle. Schwalbe hebt die Hand an den Mund und stößt einen leisen Pfiff aus, bevor er die Tür aufschließt.
»Wegen der Ratten. Besser ich erschrecke Sie, als dass Sie mich erschrecken.«
In den Ecken liegt Schutt, Eisenstangen, Spaten, neue wie alte Sargbretter, Bruchstücke von Grabsteinen, die im Winter der Frost zersprengt hat. Die Leiche liegt auf einer niedrigen Bahre unter einem Tuch. Es ist kühl hier drinnen, doch unverkennbar hängt der Tod in der Luft. Der Totengräber deutet hinüber zu einem Eisenhaken in der Wand, wo Kardell seine Laterne einhängen kann. Dann starrt er zu Boden und ringt die schwieligen Hände, während er unruhig von einem Fuß auf den anderen tritt. Ihm scheint nicht wohl zu sein in seiner Haut. Winge bedenkt ihn mit einem neugierigen Blick.
»Wäre da noch etwas? Wir haben einiges zu tun und nur wenig Zeit.«
Schwalbe hält den Blick auf den Boden gerichtet.
»Niemand kann hier Gräber ausheben, ohne gewisse Dinge mitzubekommen, die anderen vielleicht entgehen. Die Toten mögen ihre Stimme zwar nicht mehr erheben, aber sie haben andere Mittel und Wege, um sich mitzuteilen. Und der dort auf der Bahre ist wütend. So etwas habe ich noch nie erlebt. Es ist fast, als verwitterte unter seinem Zorn der Mörtel in diesem Gemäuer.«
Was der Totengräber da sagt, beschert Kardell ein mulmiges Gefühl. Er will schon ein Kreuz schlagen, hält aber inne, als er den skeptischen Blick auffängt, mit dem Winge Schwalbe bedenkt.
»Tote zeichnen sich durch die Abwesenheit von Leben aus. Die Seele hat den Körper verlassen. Ich kann Ihnen zwar nicht sagen, wo genau sie sich befindet, aber hoffen wir einfach, dass sie einen besseren Ort gefunden hat, als jenen, den sie hinter sich gelassen hat. Was immer aber übrig bleibt, kennt weder Regen noch Sonne, und nichts von dem, was wir hier tun, kann seine Ruhe stören.«
Was Schwalbe davon hält, kann man ihm an den missmutigen Stirnfalten ansehen. Er zieht die buschigen Augenbrauen kraus und macht noch immer keine Anstalten zu gehen.
»Er sollte nicht namenlos begraben werden. So erschafft man Wiedergänger. Bis Sie seinen tatsächlichen Namen kennen, möchten Sie ihm nicht vielleicht einen anderen geben?«
Winge scheint zu überlegen. Kardell kann sich schon denken, dass dessen Antwort dem reinen Kalkül entspringen wird, denn er will den Totengräber offenbar schnellstmöglich loswerden.
»Ich nehme an, es wäre auch für uns von Vorteil, wenn wir ihm einen Namen gäben. Irgendwelche Vorschläge, Jean-Michel?«
Kardell schweigt. Er hat nicht damit gerechnet, angesprochen zu werden. Der Totengräber räuspert sich taktvoll.
»Nach guter alter Sitte erhalten die Ungetauften den Namen des Königs.«
Kardell schüttelt sich regelrecht. Er speit den Namen aus, als schmeckte er schlecht.
»Gustav, ist der Tote nicht schon genug gestraft?«
Schwalbe runzelt die Stirn.
»Wie wäre es mit einem eurer Karls? Von denen gibt es doch sage und schreibe 12 zur Auswahl.«
Winge dreht sich zu Kardell um.
»Wie wäre es mit Karl?«
Im Angesicht des Todes werden in Kardell alte Erinnerungen wach.
»Ja, Karl. Karl Johann.«
Schwalbe lächelt die beiden an und entblößt dabei eine Reihe brauner Zähne.
»Hervorragend. Und damit gute Nacht. Selbst wieder besseres Wissen. Herr Winge und Herr...«
»Kardell.«
Noch auf der Schwelle dreht Schwalbe sich um und sagt über die Schulter:
»Und Herr Karl Johann.«
Sein Gackern folgt dem Totengräber hinaus zwischen die Gräber, während Winge und Kardell allein im Schein der Laterne zurückbleiben. Winge schlägt das Tuch auf einer Seite um, sodass das Bein entblößt daliegt, oder vielmehr der Stumpf. Der Oberschenkel ist vielleicht 2 Handbreit lang. Winge hält einen Augenblick inne und wendet sich dann an Kardell.
»Treten Sie näher und beschreiben Sie mir, was Sie sehen.«
Der Anblick des Stumpfs, der kaum mehr als menschlicher Körperteil erkennbar ist, kommt Kardell viel schlimmer vor als die Leiche in ihrer Gesamtheit, so wie er sich an sie erinnert.
»Ein Beinstumpf. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.«
Winge nickt nachdenklich, sagt aber nichts. Und in der Stille kommt Kardell sich dumm vor, was ihn irritiert. Es fühlt sich an, als dauerte die Nacht schon ewig und würde nie zu Ende gehen. Ohne den Blick von Kardells Gesicht abzuwenden, zeigt Winge auf dessen linke Körperhälfte.
»Sie haben selbst eine Gliedmaße eingebüßt.«
Eigentlich weiß Kardell seinen Makel gut zu verbergen. Er hat mehr Stunden mit gewissen Übungen zugebracht, als er zählen könnte. Aus einiger Entfernung geht das helle Buchenholz leicht als Haut durch, und er hat sich angewöhnt, den Arm immer halb hinter dem Rücken zu verschränken. Wenn er nicht gerade ausladende Gesten macht, entgeht sein Gebrechen den meisten, die ihm nicht sonderlich nahestehen, erst recht bei Nacht. Doch diesmal hat er keine andere Wahl, als widerwillig zu nicken.
»Das tut mir leid.«
Kardell schnaubt vernehmlich.
»Ich bin hergekommen, um meine Börse wiederzufinden, nicht um bemitleidet zu werden.«
»Im Hinblick auf Ihr Missfallen, das sich beim Namen unseres seligen Königs Gustav geäußert hat, nehme ich an, dass Sie den Arm im Krieg verloren haben?«
Als Kardell mürrisch nickt, fährt Winge fort.
»Ich erwähne es bloß, weil Ihre Sachkenntnis, was Amputationen angeht, meine deutlich übertrifft. Möchten Sie mir nicht den Gefallen erweisen und sich den Stumpf noch einmal genau ansehen?«
Diesmal nimmt Kardell sich mehr Zeit, um die Gliedmaße auf ihrem Bett aus Schmutz, denn die Seife hat nicht alles weggespült, in Augenschein zu nehmen. Die Antwort liegt so deutlich vor ihm, dass er es schon auf den allerersten Blick hätte sehen müssen.
»Das ist keine frische Wunde. Der Stumpf ist bestens verheilt.«
Winge nickt.
»Völlig richtig. Wenn wir einen Toten in einem derartigen Zustand vor uns sehen, nehmen wir leicht an, dass die Verstümmelungen selbstredend auch die Todesursache seien. Oder aber ein Täter hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, um sein Opfer nach der Tat leichter loswerden zu können. Aber in unserem Fall hier verhält es sich anders. Und es würde mich nicht wundern, wenn alle 4 Gliedmaßen so aussähen.«
Winge bedeutet ihm, sich auf die andere Seite der Bahre zu stellen. Gemeinsam heben sie das Tuch an und legen es Kante auf Kante zusammen. Die Leiche verströmt einen fauligen, einen erdigen Geruch, bei dem sich Winge spontan das Taschentuch vor das Gesicht presst, während Kardell mit seinem Jackenärmel vorlieb nimmt. Karl Johann fehlen Arme und Beine. Alle 4 sind so nah am Rumpf abgenommen worden, wie Messer und Säge eben Spielraum hatten. Und auch die Augen fehlen. Die Augäpfel sind aus den Höhlen entfernt worden. Was von dem Mann übrig ist, wirkt unterernährt. Die Rippen zeichnen sich unter der Haut ab, und der Unterleib ist zwar von Gasen aufgebläht, die selbst den Nabel hinausdrücken, trotzdem sind die Konturen der Hüftknochen erkennbar. Die Brust ist mager und dem jungen Alter des Mannes entsprechend schmal. Sie hat nie die Breite eines erwachsenen Mannes erreicht. Die Wangen sind eingesunken. Das Haupthaar ist noch am besten erhalten. Der hellblonde Schopf wurde von frommen Gemeindemitgliedern gewaschen und über dem Rand der Bahre ausgekämmt. Winge hat inzwischen die Laterne vom Haken genommen, um die Körperteile besser zu beleuchten, die er untersucht, während er langsam um die Bahre herumgeht.
»Im Krieg haben Sie sicher mehr Wasserleichen gesehen, als Ihnen lieb war, Jean-Michel.«
Kardell nickt. Er ist an derlei Situationen nicht gewöhnt, an so eine sachliche, rationale Besichtigung eines toten Leibs. Und die Nervosität lockert seine Zunge.
»Viele, die wir im finnischen Meerbusen verloren haben, sind im Herbst zu uns zurückgekommen. Wir haben sie vor den Kaimauern von Sveaboy und unterhalb der Stellungen gefunden. Wer immer das Fieber überlebt hatte, wurde hingeschickt, um sie zu bergen. Dorsche und Krebse hatten sich an ihnen gütig getan, soweit sie konnten. Und manchmal fingen sie an zu zucken. Das war das Schlimmste. Da drangen Laute aus ihnen heraus, sie rülpsten und stöhnten. Die Leiber waren voller Aale, die sich darin fett gefressen hatten und die widerwillig über den Boden schlingerten, als wir der Völlerei ein Ende setzten.
Und wie sieht unser Karl Johann im Vergleich dazu aus?
Ganz anders. Wir haben unsere Toten damals verhältnismäßig schnell geborgen, oftmals direkt nach der Schlacht, nachdem sie über Bord gegangen waren. Sie waren blass, leicht schrumpelig und natürlich pudelnass. Karl Johann hat nicht allzu lange im Pfadbuhren gelegen, wenn Sie mich fragen. Womöglich nur einige Stunden. Er muss ziemlich bald nach Einbruch der Dunkelheit ins Wasser geschafft worden sein.
Winge nickt nachdenklich.
»Wie lang hat es gedauert, bis Ihr Arm verheilt war?«
Kardell sieht Winge für einen Moment reglos an, ehe er sich einen Ruck gibt.
»Gehen wir es ordentlich an. Nur so kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner.«
Winge hilft ihm, den linken Ärmel hochzukrempeln, bis die Schnallen bloß liegen, die das Holz am Ellbogen fixieren. Routiniert lockert Kardell die Riemen, nimmt den Holzarm ab und drückt ihn Winge in die Hand. Dann streckt er den entblößten Stumpf vor.
»Haben Sie schon mal gesehen, wie Menschenfleisch durchschnitten wird?«
»Nicht bei einem Lebenden, aber ich habe einmal eine anatomische Vorlesung besucht, bei der ein Chirurg einen Frauenkörper seziert hat.«
»Aus dem Lehrbuch war diese Operation hier nicht gerade. Ein zittriger Bootsmann hat mir mit seinem Messer den Unterarm unter dem Ellbogen gekappt. Später musste der Fälscher dann noch ein Stück mehr abnehmen, weil mir der Wundbrand drohte. Der Patient wird mit lederumwickelten Ketten auf dem Bett fixiert, damit er dem Arzt nicht mit Tritten oder Krämpfen in die Quere kommt. Das Weichgewebe wird mit einem Messer entfernt, der Knochen mittels einer Säge. Mit ein bisschen Glück wird einem so viel Branntwein eingeflößt, dass man bewusstlos ist. Allerdings wurde mir in der gebotenen Eile ein nüchternes Erlebnis zuteil. Die großen Adern müssen sofort abgeschnürt werden. Ich habe selbst mit angesehen, wie Blut mehrere Ellen weit durchs Lazarett gespritzt ist, wenn die Zangen abgerutscht sind. Da verliert man so viel Blut, dass man in wenigen Augenblicken kreideweiß im Gesicht ist. Wenn aber alles gut geht, wird die Haut über den Stumpf gezogen und dann wird sie mit Nadel und Faden über dem rohen Fleisch vernäht. Sehen Sie? Die Naht verläuft hier halbmondförmig. Man kann sogar noch die Einstichstellen der Nadel erkennen. Sofern der Arm nicht anfängt zu faulen, braucht man nur noch warten, bis er wieder nachwächst.
Er grinst Winge schief an, der aufmerksam gelauscht hat.
Sie haben den Heilungsprozess besser im Blick gehabt, als man es sich wünschen könnte. Würden Sie bitte versuchen, Karl Johanns Amputationen für mich zu datieren?
Reichen Sie mir das Licht.
Diesmal zieht Kardell einen Kreis um den Toten. An jeder Ecke der Bahre beugt er sich stirnrunzelnd nach unten und sieht sich einen Stumpf nach dem anderen an. Mit der Laterne in der gesunden Hand kann er sich nun nicht mehr die Nase zuhalten. Er atmet die faulige Luft flach durch den Mund ein und stoßweise wieder aus.
Soweit ich es sehe, ist der rechte Arm zuerst dran gewesen. Dann das linke Bein, anschließend der linke Arm, zuletzt das rechte Bein. Schätzungsweise wurde der rechte Arm vor 3 Monaten amputiert, vorausgesetzt, dass Karl Johanns Wundheilung in etwa so schnell verlief wie bei mir. Das rechte Bein, vielleicht vor 1 Monat? Es muss gerade erst vollständig ausgeheilt gewesen sein, als er sich auf seine letzte Schwimmrunde begeben hat.
Dann sind dem Mann also schön ordentlich nacheinander die Arme und Beine amputiert worden. Die erste Wunde wurde versorgt, ist verheilt, dann war die nächste Gliedmaße dran. Und auch die Augen fehlen, außerdem sämtliche Zähne und die Zunge. Nach den Narben zu urteilen, muss es mit seiner Verwandlung zu dem Wesen, das wir heute vor uns sehen, im Sommer angefangen haben. Und vor wenigen Wochen war es abgeschlossen. Der Tod ist vor nicht einmal 24 Stunden eingetreten.
Bei dem, was Winge da andeutet, stellen sich Kardell die Nackenhaare auf. Winge klopft mit seinem Daumennagel nachdenklich an seine Schneidezähne, ehe er noch einmal das Wort ergreift.
Ich nehme an, dass zu dem Zeitpunkt der Tod durchaus willkommen war.
Er will das Tuch schon wieder über dem Leichnam ausbreiten, hält dann aber noch einen Augenblick inne und reibt nachdenklich den Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger.
»Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Jean-Michel. Trotz allem scheinen Sie mir die Fähigkeiten unseres Toten als Taschendieb zu überschätzen. Ihre Börse steckt noch immer in Ihrer Tasche. Sie zeichnet sich deutlich unter Ihrer Jacke ab. Und überdies habe ich Sie sehen können, als Sie sich im Licht vorgebeugt haben. Aber das wissen Sie genauso gut wie ich. Sie haben sich gestern zwar einen ordentlichen Rausch genehmigt, aber allzu viel ist davon nicht mehr übrig.«
Cardell schreckt sichtlich zusammen, und er ärgert sich darüber, dass seine spontane Reaktion die Lüge auch noch entlarvt. Jetzt, da der Rausch in einen Kater umgeschlagen ist, nimmt der Zorn überhand. Außerdem stört ihn Winges nüchterne Haltung gegenüber der Leiche. Dabei hat doch er selbst mehr Tote gesehen, als man seinem ärgsten Feind wünscht. Als wäre er abergläubisch, spuckt er über die Schulter.
»Teufel auch! Was für ein unangenehmer Mensch Sie sind, Cecil Winge! Kein Wunder, dass Sie sich in der Gesellschaft von Toten so wohlfühlen. Aber lassen Sie mich Ihre scharfsinnige Beobachtung auf die gleiche Art vergelten. Sie essen zu wenig. Wenn ich Sie wäre, würde ich mehr Zeit am Esstisch verbringen und weniger auf dem Abort.«
Winge geht auf die Tirade nicht ein. »Sie sind aus einem anderen Grund gekommen, aber darauf müssen wir hier nicht weiter eingehen. Möchten Sie zu Ende bringen, was Sie angefangen haben? Wollen Sie, dass dieser Seele Gerechtigkeit widerfährt? Die Kammer hat mir gewisse Kompetenzen übertragen. Ich wäre Ihnen dankbar für Ihre Hilfe und bin bereit, dafür zu zahlen.«
Winge legt eine kurze Pause ein und blickt Cardell aus großen Augen an. Irgendetwas hat sich darin entzündet, was zuvor nicht zu sehen gewesen war und was Cardell zugleich verängstigt und verwirrt. Aber er spürt auch die Erschöpfung, die ihn von Kopf bis Fuß beschwert, und steht einfach nur ratlos da.
»Sie brauchen mir nicht sofort zu antworten«, fährt Winge fort. »Ich muss jetzt ohnehin erst wieder zurück ins Indebetu und am Lagebericht teilnehmen. Ich weiß allerdings schon, was ich dort hören werde. Der Konstabler wird seinen Bericht verlesen und der Justizrat wird übernehmen. Dabei hat er schon genug mit anderen Untersuchungen zu tun, die entweder leichter zu handhaben oder fürs Renommee vielversprechender sind. Er wird seine Ermittler pflichtschuldig beauftragen, die Verantwortung an die Stadtteilkommissare der Mariengemeinde zu übertragen, die sich dann vor Ort umhören, ob irgendein Gerücht Klarheit in die Sache bringt, worauf ich nicht viel Hoffnung setze. Den verstümmelten, namenlosen Körper werfen sie auf Kosten der Stadt nördlich dieses Friedhofs in eine Grube, weil ihn ja ohnehin niemand vermissen wird. Der Kammerdirektor hat mich gebeten zu tun, was in meiner Macht steht. Aber auf mich allein gestellt, kann ich nicht genug ausrichten.«
Es braucht schon mehr als das, um Cardell wieder zu beruhigen, wenn er erst einmal schlechte Laune hat. Er hat sich bereits zum Gehen gewandt. Doch nun schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Winges heisere Stimme folgt ihm nach draußen.
»Wenn Sie mir helfen wollen, Jean-Michel Cardell, suchen Sie mich wieder auf. Sie finden mich bei Roselius, auf Gut Spence,